Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, wenn man in christlichen Kreisen aufwächst, dann wächst man ja unweigerlich mit Bibelgeschichten auf. In meinen jungen Jahren habe ich viele davon gehört und später als Mitarbeiter auch erzählt. Mal als spannende Nacherzählung, mal mit bunten Bildern oder sogar als kleines Theaterstück. Geschichten aus dem Alten Testament kennen viele. Adam und Eva, Noah und die Arche, die Posaunen von Jericho, David und Goliath, Jona und der Wal und noch viele andere. Und im Neuen Testament gibt es noch mehr davon. Natürlich die Weihnachtsgeschichte. Der barmherzige Samariter, die Stillung des Sturms, die Heilung des Gelähmten und vieles andere. Diese Geschichten sind alle sehr bildhaft. Es passiert etwas, von dem man erzählen kann und das einprägsam ist. Und ich habe durch diese Geschichten viele Werte und Verhaltensmuster aufgenommen, die meine Persönlichkeit ein Stück weit bis heute prägen. Als Kind fand ich die Geschichten großartig. Und von daher ist es spannend, als Erwachsener diese Geschichten in der Bibel einfach mal neu zu entdecken und neu zu lesen. Denken Sie doch einfach mal an Jona. Bei Jona geht es um existenzielle Fragen. Es geht um die Frage zum Beispiel, warum gehorchen wir Gott nicht? Außerdem geht es um Neid, um Zorn und dass Barmherzigkeit nicht immer gut ankommt. Der Fisch spielt eigentlich gar keine so große Rolle. Als Kind habe ich das aber ganz anders gesehen. Und um so eine Geschichte soll es eben heute auch gehen. Wie Anne schon herausgeholt hat, es ist Zachäus, der kleine Mann auf dem Baum. Doch bevor wir uns von den Erinnerungen unserer Kindheit überblenden lassen und verleiten lassen, werfen wir doch erst einmal einen Blick auf den Text in die Bibel hinein. Er steht bei Lukas im Kapitel 19, die Verse 1 bis 10, und ich lese uns nach Luther 20,17. Und er ging nach Jericho hinein und hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute dein Gast sein, in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Denn auch er ist ein Sohn Abrahams, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Soweit der Text. Meine Gedanken dazu möchte ich in drei Punkten ordnen. Erstens, warum es eine Kindergeschichte ist. Zweitens, warum es eine Erwachsenengeschichte ist. Und drittens, was uns diese Geschichte heute sagt. Warum es eine Kindergeschichte ist. Wie ich schon sagte, biblische Geschichten für Kinder sind immer voll Action. Es passiert etwas. Und so auch hier. Ich werde Ihnen die Geschichte einfach mal so erzählen, wie wir sie Kindern erzählen würden. Heute ist Bewegung in der Stadt. Jesus, der Wunderheiler, der weise Lehrer und vielleicht der Messias, kommt durch unsere Stadt. Zachäus ist ganz aufgeregt. Er will ihn sehen, diesen Mann. Vielleicht gibt's ja sogar ein Wunder. So ein echtes, direkt vor meinen Augen. Aber Zachäus ist klein. So ein wirklich kleiner Mann, so 1,40 vielleicht. Wenn überhaupt. In der Menschenmenge hat er keine Chance. Er müsste nämlich ganz vorne stehen, um überhaupt etwas sehen zu können. Aber das wird er nicht. Denn niemand kann ihn leiden. Er ist ein Steuereintreiber und nicht immer ganz ehrlich dabei. Deswegen mag ihn niemand. Keiner wird ihm Platz machen. Sondern alle werden sich vor ihn stellen und mit den Ellbogen zur Seite schieben. Also läuft er ganz schnell hinter den Häusern durch, bis zum Ortsrand. Da steht nämlich ein großer, schöner Maulbeerbaum, in den ist er schon als Kind geklettert, um sich vor den Hänseleien der anderen zu verstecken. Von dort kann er alles sehen, was auf der Straße passiert. Das macht er immer so, wenn etwas los ist und die anderen ihn mal wieder ausschließen. Und dann passiert es. Jesus kommt die Straße entlang und dann bleibt er stehen, ausgerechnet unter seinem Baum. Er sieht hoch in den Baum und sagt, Zachäus, Zachäus, komm schnell runter von deinem Baum. Ich muss heute dein Gast sein. Was? Mein Gast? Bei mir, wo mich doch gar keiner leiden kann und ich sowieso für alles eigentlich zu klein bin. Und du willst heute bei mir sein als mein Gast? Zachäus ist so verdutzt, dass er fast den Baum runterfällt. Aber er klopft sich den Staub von der Hose und sagt, okay, dann komm mit. Er ist begeistert, dass Jesus sich Zeit nimmt und mit ihm diese Zeit verbringen will. Und er freut sich so sehr, dass er sagt, heute sollen sich alle mit mir freuen. Die Hälfte von allem, was ich habe, gebe ich denen, die nichts haben. Und wenn ich früher mal jemand übers Ohr gehauen habe, dann mache ich das auch wieder gut. Und das freut Jesus auch. So oder so ähnlich würden wir im Kindergottesdienst diese Geschichte erzählen. Womit holen wir Kinder bei dieser Geschichte ab? Mit zwei Dingen. Erstens, Zachäus ist so klein wie ein Kind. Und deswegen können Kinder sein Problem auf Anhieb gut verstehen. Zweitens, das Problem der Ausgrenzung. Das kennen Kinder auch nur zu gut, denn wie schnell wird man von den anderen gehänselt, nur weil man mal die falschen Sachen anhat. Kinder verstehen das. Und wir versuchen ihnen damit mit dieser Geschichte zu zeigen, dass Jesus ein besonders großes Herz hat für die Kleinen und dass man bei Jesus niemals ausgegrenzt wird. Jesus steht zu uns, egal was wir sind oder was wir tun. Und wenn wir Kindern das in ihr Leben mitgeben können, dann ist jeder Aufwand gerechtfertigt und hat sich gelohnt, weil wir darauf hoffen können, dass sie sich daran erinnern, wenn sie groß und erwachsen sind. Und dann gibt es vielleicht noch zwei weitere kleine Pflänzchen, die wir in junge Kinderherzen pflanzen möchten. Nämlich zum Ersten, dass Geld nicht so wichtig ist, sondern wichtig ist, dass Jesus bei uns ist. Und als Zweites vielleicht, dass Betrug keine lustige Idee ist, sondern wir uns bemühen wollen, es nicht zu tun oder es wieder gut zu machen. Ja, es ist wirklich eine gute Kindergeschichte. Aber was sagt Gott uns Erwachsenen damit? Kommen wir also zum zweiten Punkt, warum es eine Erwachsenengeschichte ist. Tja, für uns Erwachsene hört sich die Geschichte ganz anders an. Für uns geht es in dieser Geschichte um Geld. Und das ist eigentlich immer eine ernste Sache. Und dann noch die Frage des Kollaborateurs und sein gesellschaftliches Ansehen. Und als Drittes vielleicht mehr so für Spezialisten die Frage der Steuergesetzgebung im Römischen Reich in der frühen Kaiserzeit. Die Begriffe Geld, Kollaborateur und Steuergesetzgebung lösen bei uns bestimmte Gedanken und Vorstellungen aus. Die haben aber alle mit unserer Gegenwart zu tun. Wir nehmen dann kaum noch die wirkliche Geschichte von Zachäus wahr. Von daher lass uns einmal kurz versuchen, unsere Vorurteile abzulegen und genau hinzusehen, was hier wirklich steht. Zachäus war ein Oberer der Zöllner. Das bedeutet schlicht, dass er ein erfolgreicher Unternehmer war. Denn die Römer haben ihr Steuersystem privatwirtschaftlich outgesourced, so würden wir das heute sagen. Der römische Staat bietet das Recht zur Steuereintreibung in einer bestimmten Region zum Verkauf an. Jeder kann da mitbieten und Publikane werden. Das höchste Gebot gewinnt. Zachäus war offensichtlich so erfolgreich, dass er mehrere Regionen ersteigert hat und andere für sich arbeiten ließ. Ein wirklich cleverer Mann. Anders als bei einem einfachen Zöllner wie zum Beispiel Matthäus, war es für das Volk sicherlich keine so gute Idee, sich offen gegen ihn zu stellen. Die römische Armee hätte dieses sicherlich geahndet. Aber kleine Nicklichkeiten waren dennoch sicherlich an der Tagesordnung. Von daher macht die Interpretation, dass niemand ihn in die erste Reihe lassen würde, der Wartenden tatsächlich Sinn. Allerdings nicht nur wegen der Tatsache, dass er Steuern einnimmt, das mag niemand, und auch nicht unbedingt wegen der Tatsache allein, dass er mit der Besatzungsmacht zusammenarbeitete. Das sind beides Dinge, die sind nicht schön, aber in einer Zeit, in der Ungerechtigkeit und Willkür völlig normal waren, war das durchaus hinnehmbar. Viel schlimmer war, dass dann durch den ständigen Kontakt mit den Römern, mit den heidnischen Römern, in der Gefahr stand, unrein zu werden. Bei einer Begegnung mit ihm bestand also auch immer die Gefahr, durch Berührung unrein zu werden. Und das ist eine religiöse Katastrophe. Aus dieser Sicht ist zum Beispiel das Klettern auf den Baum eine elegante Lösung für beide Seiten. Eine Gefahr der Berührung besteht damit nicht. Das macht aber den Besuch von Jesus bei ihm noch viel bedeutsamer. Jesus hat offensichtlich überhaupt keine Bedenken, durch die Begegnung mit Zachäus unrein zu werden. Gut, wie sollte er auch? Als nächstes wird von Zachäus gesagt, er wäre reich. Gut ein Kapitel vor unserer Geschichte erzählt uns Lukas die Geschichte vom reichen Jüngling. Von dem sagt er, er wäre sehr reich, während Zachäus nur reich ist. Das bedeutet nach heutiger Sicht vermutlich immer noch mehr als gehobene Mittelschicht. Also jemand, der sich um sein tägliches Leben und seinen späteren Ruhestand keine Gedanken machen muss. In der Gesellschaftspyramide damals war er sicherlich sehr weit oben. Denn die Menschen sind damals so arm, dass ihnen schon ein bisschen Überfluss als sehr, sehr viel vorkommt. Für die Menschen damals ist er also richtig reich, sagen wir mal, ein einfacher Millionär. Als drittes wird der Betrug an Menschen erwähnt. Doch was meint Lukas damit eigentlich? Ein Oberer der Zöllner oder ein Oberzöllner, so ein gängiger Begriff, macht sich ja nicht mehr selber die Hände schmutzig. Dafür hat er entweder seine Rechte weiterverkauft oder eine Form von Angestellten. Er selbst hat höchstens am Anfang seiner Karriere mit direkten Kontakt mit einfachen Steuerzahlern gehabt. Da das Recht zur Besteuerung in der Region vorab verkauft wurde, gibt es eigentlich keine Vorgaben oder Gesetze, wie das Geld wieder reinkommt. Insbesondere für die nicht, die zu hoch gesteigert haben. Ja? Die Linie zwischen Betrug und korrekter Besteuerung ist hier sehr dünn. Wir kennen eine Anklageschrift von Cicero, in der die Zustände der willkürlichen Bereicherung in der Nachbarprovinz Asia anprangert. Aber die Verhältnisse in Judäa waren zu Zeiten des Präfekten Pilatus sicherlich besser, aber auf keinen Fall gerecht. Eine einkommensbezogene Besteuerung eher nicht. Wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass hier aufgrund der herrschenden Willkür der Tatbestand des Diebstahls und der Beihilfe zum Diebstahl erfüllt wird. Und das verstößt massiv gegen das göttliche Gebot, du sollst nicht stehlen. Damit war ein Zöllner, oder besser gesagt ein Steuerpächter, in jedem Fall ein Sünder, mit dem ein Rechtgläubiger keinen Umgang haben durfte. Beide Punkte, die Unreinheit und die Sünde, machen erst einmal nochmal wirklich deutlich, wie ungeheuerlich das ist, was Jesus hier tut. Wieder einmal stößt er den etablierten und vermeintlich richtig Glaubenden vor den Kopf, indem er Gemeinschaft mit einem solchen Menschen hat. Und dann, wenn wir seinen Reichtum richtig erfassen, wird aber auch noch deutlich, die Buße, die Zachäus hier tut, ist jetzt nicht so schlimm. Ja, denn irritiert stellen wir fest, die Hälfte abzugeben von einem Überfluss, der in die Millionen geht, mit einer halben Million lässt sich immer noch gut leben. Ja, und die Betrügereien aus seiner Anfangszeit wieder gut zu machen, ist für einen etablierten Unternehmer sicherlich machbar, denn er wird ja weiterhin Steuern einnehmen und einen gewissen Gewinn einfahren. Von dem reichen Jüngling wissen wir, dass Jesus von ihm forderte, alles abzugeben. Matthäus, dem anderen Zöllner, befiehlt Jesus sogar, ihm nachzufolgen und damit die einzige Einkommensquelle aufzugeben, die er hat. Diese Ansprüche sind richtig hart. Von daher stellt sich die Frage, was erzählt uns diese Geschichte hier eigentlich? Nun ja, unsere kleine Predigtreihe heißt ja Begegnung mit Jesus. Eines ist mir bei allen Predigten bisher sehr deutlich geworden. Wenn Jesus auf Menschen trifft, dann werden diese verändert. Und das passiert auch hier, wenn Jesus den kleinen Mann trifft. Und doch ist diese Begegnung eine besondere, weil sie so anders ist. Im Bibellexikon der Deutschen Bibelgesellschaft fand ich dazu folgende Sätze. Mit dieser Darstellung des Oberzöllners Zachäus will Lukas zeigen, dass die Begegnung mit Jesus auch die Menschen verändert, die sich nicht entschließen können, seine Jünger zu werden. Diese Begegnung bringt einen reichen Oberzöllner dazu, sich seiner ethischen Verantwortung bewusst zu werden und entsprechend zu handeln. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Aber nun wissen wir, warum es eine Erwachsenengeschichte ist. Kommen wir also zur letzten Frage. Was sagt uns diese Geschichte eigentlich heute? Diese Geschichte gibt uns zwei Dinge mit auf den Weg für unser Leben. Die bedingungslose Liebe Jesu und was diese mit uns macht. Am Anfang der Veränderung von Zachäus steht die Hinwendung Jesu zu ihm. Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute dein Gast sein. Ich muss. Da ist es wieder, dieses göttliche Muss. Die Liebe Jesu kennt unsere Vorbehalte, unsere Abneigung und unsere Ängste nicht. Sie ist vorbehaltlos. In dem Text einer christlichen Rockband aus den 90ern heißt es, Jesus kann's einfach nicht lassen, Jesus kann's einfach nicht lassen, da zu lieben, wo wir hassen. Jesus kann's einfach nicht lassen, uns zu lieben. Das ist genau der Punkt, um den es zuallererst geht. Jesus liebt uns und er will Gemeinschaft mit uns haben. Er will bei uns sein. Und davon will ich mich leiten lassen. Jeden Tag möchte ich meinen Tag damit beginnen, zu sagen, ja Herr, komm mit deiner Liebe in mein Leben, komm in meinen Alltag hinein, in meine Höhen und Tiefen und Herr, leite mich in deiner Liebe. Denn davon hängt alles ab, mein Verhalten und meine Werte. Zachäus gibt nun weg, was er nicht zum Leben braucht, vielleicht eine Geste der Buße, vielleicht aber auch die Übernahme der Liebe Jesu zu den Menschen. Denn wenn die Liebe Jesu mich berührt, dann fange ich an, die Menschen um mich herum mit den Augen Gottes zu sehen. Und das sind Augen der Liebe. Und warum sollte ich dann nicht meinen Geldbeutel oder mein Konto öffnen und die Not der Menschen lindern? Tausendfach um uns herum gibt es Not und Elend. Und wir schmeißen zusammen 1000 tonnenweise Lebensmittel, Kleidung, kaum getragen oder Elektroartikel, die uns nicht mehr gut genug sind, einfach weg. Wir sind eigentlich reich genug, um vieles abzumildern in dieser Welt. Von daher hinterfragt mich dieser Text, ob ich nicht immer noch zu viel habe und ob ich nicht zu viel kaufe und natürlich, ob ich nicht noch mehr abgeben könnte. Und dann die Frage des ethischen Verhaltens. In unserer globalisierten Welt erleben wir, dass mein Einkaufsverhalten hier die Verhältnisse von Menschen überall auf der Welt beeinflusst. Wenn das Kobalt in meinem Smartphone-Akku, ja, aus Gegenden mit Kinderarbeit und ohne Arbeitsschutz kommt, dann bin ich Teil dieses Unrechts am Ende der Lieferkette. Wenn beim Einfärben meiner Jeans die Arbeiter vergiftet, weil es so viel billiger ist, dann habe ich durch meinen Kauf ein Stück weit Schuld. Also kann und muss ich mich informieren und mich mit den Dingen auseinandersetzen. Dann muss ich versuchen, alternative Produkte zu finden, zu erwerben, obwohl sie vielleicht teurer sind. Und von den Herstellern muss ich einfordern, ethisch besser zu werden. Denn jeder von uns trägt zum Elend in der Welt bei. Aber jeder von uns kann auch hier etwas ändern. Lasst es uns also tun und die Menschen dieser Welt so lieben, wie Jesus es tut. Für Zachäus war die Erkenntnis der Liebe Gottes so überwältigend. Lasst uns also auch losgehen und diese Erkenntnis für uns selbst neu suchen. Öffnen wir uns wieder für seine Liebe. Lasst es uns in allen Fasern unseres Seins spüren. Gott ist Liebe und wir sind seine Kinder. Jesus kann es einfach nicht lassen, uns zu lieben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.